Nun, auf diese Folge freue ich mich wahrscheinlich am meisten. Wir sprechen darüber, wohin unser Blick gehen soll und wie wir leben sollen. Praktisches Christentum, wahrer Glaube. Und auch bei diesem Thema möchte ich wieder vor dem Herrn die Knie beugen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen erleuchtest, unsere Ohren öffnest und unseren Herzen genau das gibst, was wir hören müssen. Gib uns Führung, zeige uns den Weg des Lebens. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Die Aussage hier auf dem Bildschirm stammt aus dem Buch Testimonies on Sexual Behavior. Das Buch haben wir in der letzten Folge vorgestellt. Hier steht, die Reinheit und die Heiligkeit des Lebens Jesu, wie sie im Wort Gottes dargestellt werden, besitzen mehr Kraft, den Charakter zu reformieren und zu verändern, als alle Bemühungen, die unternommen werden, um die Sünden und Verbrechen der Menschen und deren sichere Folgen darzustellen. Nun haben wir in diesem Seminar einige Zeit damit verbracht, uns die Auswirkungen der Pornografie und des Selbstmissbrauchs anzusehen, und ich sage euch etwas, die Betrachtung all dieser Auswirkungen trägt nur wenig dazu bei, uns Hoffnung auf eine Lösung zu geben. Es ist nur der erste Schritt, um zu erkennen, dass wir ein Problem haben. Es ist ein wichtiger Schritt, aber lasst uns weiterlesen, denn es ist nicht nur das Leben Jesu, das aus dem Wort Gottes dargelegt wird, sondern ein unverwandter Blick auf den am Kreuz erhobenen Erlöser wird mehr dazu beitragen, den Geist und das Herz von jeder Verunreinigung zu reinigen, als all die noch so beredten wissenschaftlichen Erklärungen. Ich sage euch, es gibt Vorträge zur Suchtentwöhnung mit säkularer Sichtweise, die sich sehr stark auf Verhaltensänderungen und andere Dinge konzentrieren, die nicht so sehr mit dem Spirituellen verbunden sind. Und wenn wir diese Folge nicht haben, fällt die ganze Sache auseinander. Wenn wir das nicht in den Mittelpunkt stellen, fällt die ganze Sache in sich zusammen. Aber dann werden viele Leute sagen, kommt schon, ihr und eure Religion, ihr habt wirklich eine gute Folge über dieses Zeug? Funktioniert das wirklich bei den Leuten? Erstaunlicherweise ja. Unabhängig von der Karikatur des Christentums und der Christen in eurer Vorstellung, werdet ihr feststellen, dass die Studien in Bezug auf die Religion sehr ermutigend sind. Ja, viele Christen sind vielleicht Idioten und Heuchler in diesen Dingen, aber nicht alle. Die Religion funktioniert. Im Folgenden lesen wir, dass das spirituelle Wohlbefinden im Mittelpunkt eines gesunden Lebensstils steht. Das kommt vom American Journal of Critical Care aus der Sicht der Forschung. Eine von Experten begutachtete Zeitschrift, die sagt, dass geistiges Wohlbefinden wichtig ist. Menschen, die ihre Religion persönlich nehmen, den Glauben an Gott kultivieren und spirituelle Werte verinnerlichen, haben bessere Bewältigungsfähigkeiten und haben weniger Depressionen inmitten der Herausforderungen des Lebens. Wenn ihr also die Herausforderungen des Lebens besser bewältigen und weniger deprimiert sein wollt, wie etwa die Herausforderung, von der wir gerade stehen, dann solltet ihr einen sehr ernsthaften und praktischen Glauben in eurem Leben haben. Und nicht nur das. Studien haben gezeigt, dass eine tiefe, persönliche Religion eng mit Zufriedenheit im Leben zusammenhängt. Eine Reihe von Studien zeigte, dass es einen kausalen Zusammenhang bzw. eine umgekehrte Proportionalität zwischen dem Gebet bzw. der Anzahl der Gebete und der Neigung und Wahrscheinlichkeit, an einer Sucht zu erkranken, gibt. Im Grunde genommen gilt also, je mehr Gebet, geringeres Suchtrisiko. Weniger Gebet, höheres Suchtrisiko. Das sind wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse. Das National Institute of Healthcare Research wertete 200 Studien über Spiritualität und Gesundheit aus. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass die positiven Auswirkungen der Religion die negativen überwiegen, und zwar im Verhältnis 10 zu 1. Bestimmt sagt jemand, negative Auswirkungen? Ich bin Christ, bibeltreuer Christ. Was meinst du mit negativen Auswirkungen? Es gibt keine negativen Auswirkungen für die wahre Religion von Jesus Christus. Aber viele Menschen praktizieren eine falsche Religion, also wird es negative Auswirkungen geben. Aber selbst inmitten all der Täuschung und all der Falschheit da draußen überwiegt das Positive immer noch das Negative. 10 zu 1, wenn man die messbaren Auswirkungen betrachtet. Welche Art von messbaren Auswirkungen? Nun, New Directions and Psychological Science untersuchte 15 Gesundheitsindikatoren und fand heraus, dass diejenigen mit einem aktiven religiösen Glaubensleben bei 100% dieser Gesundheitsindikatoren besser abschnitten. Habt ihr das gehört? 100%. 100% findet man in der Forschung so gut wie gar nicht. Aber 100% dieser Gesundheitsindikatoren waren bei Menschen mit einem religiösen Glauben besser. Vor allem, wenn man einem religiösen Glauben angehört, der die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden betont. Es gab einen Atheisten namens Robert Sapolsky, der ein Buch mit dem Titel Why Zebras Don't Get Ulcers geschrieben hat. In diesem Buch war er sehr ehrlich in seiner Einschätzung. Er sagte, wenn jemand an einen Gott glaubt, der Gebete erhört, der erkennbare Regeln hat und der nicht darauf aus ist, einen zu erwischen, dann muss der stressreduzierte Vorteil außergewöhnlich sein. Von einem atheistischen Standpunkt aus kann man also sagen, ja, wenn man ein bestimmtes Bild von Gott hat, dann hat man viel weniger Stress. Wie viel mehr für uns, die wir wirklich an diesen Gott glauben und diesen Gott auf einer persönlichen Ebene kennen. Ich glaube, wir haben wirklich missverstanden, was Erlösung ist. Die Erlösung ist nicht nur eine Theorie irgendwo da oben. Sie ist sehr praktisch. Sie ist sehr neurologisch. Sie reduziert Stress und Depressionen und diese messbaren wissenschaftlichen Dinge. In Folge 1 und Folge 6 von Media on the Brain gehe ich sehr ausführlich auf die Frage ein, was Erlösung ist. Ich werde also nicht alles wiederholen, aber im Grunde genommen ist die Erlösung viel mehr als nur die Vergebung der Sünden. Gott fordert dich von der Sünde zurück. Wie wir in der letzten Folge sagten, kam Jesus, um uns von unseren Sünden zu retten, nicht in unseren Sünden. Die Bibel sagt, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Heile meine Seele. Nicht nur meine Sünden vergeben, sondern auch meine Sünden heilen. Ich werde ihre Rückfälligkeit heilen, sagt Gott in Hosea 14, Vers 5. Nun, der bekannteste Vergebungsvers der Bibel, der Vergebungstext schlechthin, 1. Johannes 1, Vers 9. Was steht dort? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das ist ein wichtiger Schritt. Aber ein Großteil des Christentums hört hier auf. Lasst uns den Rest des Verses lesen. Und wen reinigt? Uns! Es geht nicht nur um die Aufzeichnung unserer Sünden im Himmel. Er begnadigt uns nicht nur rechtlich, was natürlich stimmt, sondern er reinigt uns auch von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns, er gibt uns einen neuen Geist. Wie wird das vollbracht? Viele Menschen stellen sich das so vor, dass Christus ans Kreuz gegangen ist und sich für unsere Sünden geopfert hat, um unsere Vergebung zu erkaufen, damit uns vergeben werden kann und wir mit dieser Vergebungstransaktion im rechtlichen Sinne mit Gott ins Reine kommen können. Und natürlich hat Christus das am Kreuz vollbracht, aber der ganze Rest, die Heiligung, muss mein Werk sein. Das stimmt nicht. Jesus starb am Kreuz nicht nur für die Vergebung und Begnadigung durch Gott, sondern auch für unsere Reinigung. Das werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Das ist eine mächtige biblische Wahrheit, weil er überwunden hat. Er hat sich dem gestellt, was wir zu bewältigen haben, und hat es überwunden. Er hat menschliche Natur angenommen. Schauen wir uns das in der Bibel an. In Hebräer 2, Vers 14 heißt es, da nun die Kinder, also wir, am Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Jesus hatte das gleiche Fleisch und Blut, die menschliche Natur. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Gemeint ist das Fleisch. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie wie zu nennen? Interessanterweise nennt er uns Brüder, weil er von unserer menschlichen Rasse ist. Jesus Christus nahm unsere Natur an. Er ist in derselben Art von Fleisch wie die Menschenkinder. Und so nahm er diese Natur an und stellte sich einigen Dingen. Schauen wir uns an, womit er konfrontiert wurde. In Hebräer 4, Vers 14 heißt es, dass er in allen Punkten versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde. Er wurde in allen Punkten versucht wie wir es sind. Wenn wir weiterlesen, heißt es in Kapitel 2 wieder, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Sogar in den Dingen, über die wir jetzt sprechen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hat zwar in seinem Menschsein nie seine göttliche Natur verloren. Er ist ganz und gar Gott. Aber er ist auch ganz und gar Mensch geworden und hat sich den sexuellen Versuchungen gestellt, mit denen wir konfrontiert sind. Und nicht nur das, er wurde auch nicht nur versucht. Er hatte nicht nur diese Natur, sondern er überwand auch. Am Kreuz wurde er mit der ultimativen Versuchung konfrontiert. Was ist die ultimative Versuchung? Er überwand die Selbsterhaltungstriebe, die im Hippocampus fest verankert sind, nicht wahr? Rette dich selbst, sagten sie zu ihm, als er am Kreuz hing. Wenn du der Christus bist, komm vom Kreuz herunter, dann werden wir an dich glauben. Er hat andere gerettet, sich selbst kann er nicht retten, sagten sie. Und so wurde er am Kreuz mit den beiden Prinzipien konfrontiert, die sich im Universum bekriegen. Aufopfernde Liebe und Egoismus, Selbsterhaltung, diese standen sich gegenüber. Und was geschah? In der Person von Christus hat er den Sieg gewählt. Er entschied sich für Selbstlosigkeit und Liebe und er opferte sich selbst. Er hat sich nicht selbst gerettet, wie ihm in der Versuchung geraten wurde. Und so war es auch in der Wüste, als er vom Teufel versucht wurde. Der Teufel kam zu ihm und sagte, verwandle diese Steine in Brot. Jesus sagte aber, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er fastete 40 Tage lang und errang so den Sieg über das Fleisch, die Begierden und das Verlangen der menschlichen Natur samt dem Überlebenstrieb. Er war bereit zu sterben. Er rettete nicht sein eigenes Leben, schreckte nicht einmal vor dem Tod zurück, genau wie die Menschen in der Endzeit, wie wir früher schon in Offenbarung 12 gesehen hatten. Wir werden die gleiche Erfahrung machen. Wisst ihr, wenn ihr in Hebräer 2, Vers 10 lest, steht dort, dass er durch Leiden vollkommen gemacht wurde. Als ich das zum ersten Mal las, war ich verwirrt. Jesus wurde vollkommen geboren. Er hat nie gesündigt. Er hatte eine göttliche Natur. Er beging nie eine Sünde. Und das ist wahr. Er hat nie gesündigt. Aber hatte er schon als Baby all die Siege über unsere Natur errungen? Wirklich schon als Baby? Er hätte auch einfach von Herodes getötet werden können, oder? Dann wäre er auch geopfert für unsere Sünden. Geopfert und wir wären alle gerettet. Nein, er musste das Leben führen, das wir leben, um sich diesem Kampf zu stellen. Und dadurch, durch das Leiden, heißt es in Hebräer 2, Vers 10, dass er durch diesen Prozess vollkommen gemacht wurde. Und das bedeutet nicht, dass er vorher gefallen oder im Irrtum war. Bei jedem Schritt auf seinem Weg entschied er sich für Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. Er lebte ein perfektes Leben, aber er wurde durch Leiden vollkommen. Das heißt, er entwickelte diesen reifen Charakter so weit, dass er vor der Wahl gestellt sagen konnte, rette dich oder stirb. Und er war bereit zu sterben. Dieser Sieg ist ein unglaublicher Sieg und er gehört uns. In Johannes 16, Vers 14 wird uns gesagt, dass der Heilige Geist das, was Christus gehört, nehmen und es uns verkündigen wird. Er wird das nehmen, was mein ist, und es euch verkündigen, sagt Jesus. Der Heilige Geist wird also das, was Christus vollbracht hat, nehmen und es uns bekannt machen, es uns geben. Nicht nur, damit wir davon hören, sondern es uns erleben lassen. Das ist eine unglaubliche Wahrheit. Und so lesen wir in Hebräer 2 wieder, dass er durch den Tod tatsächlich den Teufel vernichtete, den, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Der Teufel kann also unser Leben in keinerlei Würgegriff mehr haben, denn wenn ich in Christus bin, bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist gekommen. Ich habe den Geist Christi, Christus in mir. Er hat in allen Punkten überwunden, so wie wir, wurde er auch versucht und hat überwunden. Und der Geist wird das nehmen, was sein ist, und es uns bekannt machen. Und jetzt können wir sagen, er hat den Tod überwunden. Er hat den Teufel überwunden, den, der die Macht des Todes hatte. Ich liebe diesen Kommentar im Leben Jesu, den wohl meistgelesenen Buch und Kommentar zum Leben Christi. Dieser Geist sollte uns als eine erneuernde Kraft erfüllen, ohne die, also ohne dass der Heilige Geist uns erneuert, das Opfer Christi wertlos gewesen wäre. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Teilhaber der göttlichen Natur, darauf kommen wir später nochmal zurück. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seiner Gemeinde sein Wesen aufzuprägen. Das griechische Wort in der Bibel für retten, sozo, S-O-Z-O, ist das gleiche Wort, das für heilen verwendet wird. Dies ist der Prozess. Christus hat in allen Punkten überwunden. Er entwickelte diesen perfekten, reifen menschlichen Charakter. Er opferte sich nicht nur für unsere Sünden auf der Ebene der Vergebung, sondern auch auf der Ebene, dass er von uns von der Sünde zurückfordert. Was für eine wunderbare Wahrheit, welche herrliche Größe des Kreuzes. Wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche der Bedeutung gekratzt und ich glaube, es wird auf ewig die Wissenschaft und das Lied der Erlösten im Himmel sein. Das Überwinden ist also mehr als nur die Änderung meines Verhaltens, wie es die moderne Psychologie lehrt. Christus lehrt, dass das Böse aus dem menschlichen Herzen kommt. Wir wurden mit diesem Zustand geboren und wir haben ihn im Laufe der Zeit entwickelt und wir haben schlechte Entscheidungen getroffen. Also kommt er nun zu uns und sagt, bekehrt euch, ihr braucht ein neues Herz, eine vollständige Bekehrung. Was bedeutet nun Bekehrung? Bekehrung bedeutet Umkehr, dass ich mich völlig neu orientieren muss, in dem, wie ich lebe und was mein Herz motiviert. Im Moment bin ich mit meiner sündigen Natur geboren, mit Selbstsucht, richtig? Das Selbst ist gewissermaßen meine Orientierung. Ich bin auf egoistische Wünsche oder meine eigenen Ängste oder was auch immer ausgerichtet. Bekehrung bedeutet, dass ich mich auf Gott und andere konzentriere. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und das ist der ganze Sinn meines Lebens. Ihn zu verherrlichen, Seelen für ihn zu gewinnen, die Menschheit zu segnen und zu erheben. Wahre Bekehrung geschieht, wenn das eigene Ich nicht mehr im Mittelpunkt steht und die Beweggründe auf Gott und die anderen ausgerichtet sind. Denkt man in diesem Kontext über Pornografie nach, ist es doch so. Wenn man sich der Pornografie hingibt, dann steht offensichtlich das eigene Ich im Mittelpunkt, nicht wahr? Und im Moment, in dem man anfängt, an diese Person zu denken, dass sie auch ein Mensch ist, fängt die Pornografie an, geschmacklos zu sein, richtig? Man beginnt zu sagen, nein, nein, das ist falsch. Wenn man sich um diese Person sorgt, man kann sich nicht gleichzeitig um ihr Wohlergehen, ihre Seele, ihr ewiges Heil sorgen und es genießen können. Pornografie wird in dem Moment ungenießbar, in dem man sich wirklich um die Person sorgt. Und wenn ihr das bezweifelt, denkt an jemanden, der euch wirklich wichtig ist. Denkt an ein Familienmitglied. Wenn ihr diejenigen zufällig auf einer pornografischen Webseite sehen würdet, wärt ihr schockiert, entsetzt und empört und würdet sagen, was ist hier los? Wie konnten sie nur so etwas tun? Wie konnten sie in diese Situation geraten? Nun, all diese Frauen sind Mütter, Schwestern und Töchter von irgendjemandem. Und sie sind Töchter Gottes. Wie wäre es, wenn man sie mit den Augen Christi betrachtet? Und so wird Pornografie an diesem Punkt tatsächlich ungenießbar, wenn wir in dem Moment, in dem wir uns um diese Person sorgen, den Geist Christi in unserem Denken haben. Aber solange wir uns mit Pornografie beschäftigen, sind wir nicht in diesem bekehrten Zustand. Wir sind egozentrisch. Was ist zu diesem Zeitpunkt unsere sexuelle Orientierung? Unsere sexuelle Orientierung ist das Ich, anstatt sich an Gott und anderen zu orientieren. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Lass uns das klarstellen. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Gott hat sogar jedem ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt. Und Gott hat sogar Israel Buße gegeben. Er hat Buße gegeben und uns ein Maß an Glauben gegeben. Oft denken wir, ich verstehe, dass Gottes Gnade, Gottes Gaben des Heils für mich ein freies Geschenk sind. Aber ich muss irgendwie in mir selbst genug Glauben, genug Reue aufbringen, um zu Gott zu gehen. Damit ist es etwas, das ich ihm anbiete. Das ist mein Teil der Gleichung. Und ohne meine Bemühung, meinen eigenen Glauben und meine Reue aufzubringen, kann ich Gottes Vergebung nicht bekommen. Das ist aber nicht wahr. In der Bibel steht, und ihr habt es gerade gelesen, er teilt uns das Maß an Glauben zu. Er ist derjenige, der uns zum Glauben befähigt. Er schenkt uns Reue. Wenn es euch also schwerfällt, Buße zu tun, wenn es euch schwerfällt, Glauben zu üben und Gott zu vertrauen, wird er es euch geben. Er gibt uns die Fähigkeit dazu. Nun müssen wir uns aber auch engagieren. Wir müssen unseren Willen einsetzen, nicht wahr? Man sitzt nicht einfach passiv da und sagt, Gott, bitte übernimm meinen Verstand und mach mich zu einem Roboter. Aber er verlangt nicht von uns, dass wir die paar Schritte auf ihn zugehen. Nein, ich bin tot in meinen Sünden und Übertretungen. Ich brauche die Kraft Gottes in meinem Leben, auch um umzukehren und zu glauben. Die Kraft kommt also von Gott. Die Gabe ist vollständig von Gott. Die Befähigung kommt ganz von Gott. Die Gerechtigkeit kommt ganz von Gott. Und die Ehre gebührt ganz Gott. Aber die Verantwortung liegt bei mir. Mache ich diesen Schritt des Glaubens? Gott tut nichts für uns, was er uns zu tun befähigt hat. Es liegt in unserer Verantwortung, den Willen zur Umkehr aufzubringen und im Glauben auf ihn zu schauen, auch wenn wir selbst keine Kraft dazu haben. Er gibt uns das. Dass wir suchen, damit wir finden, dass wir anklopfen, damit die Tür geöffnet wird und dass wir in ihm bleiben. Die Bibel gibt uns viele Anordnungen, viele Aussagen darüber, dass dies unser Wille ist, dass wir ihn dafür einsetzen müssen. Diese Tat müssen wir vollbringen. Und so öffnet ihr euer Herz, um das freie Geschenk zu empfangen. Alles, was unsere Errettung betrifft, hängt also von unserem eigenen Handeln ab. Gott hat seinen Teil getan. Er hat für alles gesorgt. Und jetzt sagt er, was wirst du tun? Ich werde nicht gerettet, wenn ich nichts tue. Es geht nur durch seine Kraft und seine Macht. Aber ich muss vortreten und das Geschenk annehmen. Aber viele Menschen tun sich selbst schwer damit, weil sie sagen, das geht nicht. Hier, wo ich stehe, an diesem Ort der Schande, der Erniedrigung und der Schuld, ist es unmöglich, dass er mich annehmen kann. Und so leben wir einfach in dieser Situation, nicht wahr? Ich habe so viele Male versagt. Wie könnte er mir noch einmal vergeben? So geraten wir in eine Selbstbeschuldigung, in die Verurteilung, wobei man kein Selbstwertgefühl mehr hat. Brüder und Schwestern, ich bin hier, um euch zu sagen, dass Christus für euch starb, als ihr noch Sünder wart. Er kam für die Kranken, nicht für die Gesunden. Er kam, um das zu suchen und zu retten, was verloren war. Wenn ich mir also vor Gott die Brust schlage und sage, ich bin ein Sünder, ich bin nicht würdig und ich schaue nicht einmal zum Himmel auf. Erinnert ihr euch an die Geschichte des Mannes, der sagt, ich bin nicht würdig vor Gott? Und dann schaue ich hin und der Psalmist sagt, ich kann nicht einmal hinaufschauen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht einmal nach oben schauen kann. Denn Gott, ich fühle mich so sündig und so unwürdig. Wisst ihr was? Das ist ein sehr guter Umstand, die eigene geistliche Armut zu erkennen. Wenn man sich dabei an Gott orientiert, anstatt den Weg der Scham zu gehen. Bleibt nicht in der Selbstverachtung. Ihr seid aber auf dem richtigen Weg, wenn ihr euch vor Gott demütigt und sagt, ich kann das nicht tun. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin ausgerutscht. Ich habe versagt. In mir gibt es nichts Gutes. Sogar meine eigene Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Diese Einstellung zu haben, ist eine Voraussetzung für die Erlösung. Es gibt eine erstaunliche Aussage aus dem Buch namens Amazing Grace. Das ist ein anderes Buch aus dem Jahr 1973. Wir lesen das folgende. Er hat dich geliebt und sich für dich hingegeben. Sein großes Herz der Liebe ist vom Gefühl unserer Schwachheiten berührt. Eine Frage. Hat Jesus unsere Schwachheiten erfahren? Er trug unsere Gebrechen und unsere Schmerzen, steht in Jesaja 53, nicht wahr? Lesen wir weiter. Welche Sünden sind zu groß, als dass er sie nicht vergeben könnte? Welche Seele ist zu finster und vom Sünde niedergedrückt, als dass er sie nicht retten könnte? Er ist gnädig. Er sucht nicht nach unserem Verdienst, sondern heilt in seiner grenzenlosen Güte unsere Rückfälle und liebt uns reichlich, während wir noch Sünder sind. Er ist langsam zum Zorn und von großer Güte, langmütig gegen uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sodass alle zur Buße kommen. Wie werden wir nun gerettet? Wie erfahren wir dies und wie üben wir diesen Glauben an Christus aus? Johannes 3, Vers 16 ist natürlich der berühmteste Vers dazu, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und viele Menschen mit einer sehr oberflächlichen Sichtweise haben diesen Vers völlig falsch verstanden. Sie sagen, nun, alles, was ich tun muss, ist die Wahrheit intellektuell anzuerkennen und ihr zuzustimmen, dass Christus meine Erlösung ist und dass er am Kreuz gestorben ist, um für meine Sünden zu bezahlen. Das ist also mein Glaube. Was sagt Jakobus über den Glauben? Er sagt, dass sogar die Dämonen glauben und zittern. Um welche Art von Glaube ist das? Übrigens ist das Wort für Glaube im Griechischen dasselbe Wort wie für Vertrauen. Kombinieren wir also alles miteinander. Glauben und Vertrauen. Was ist rettender Glaube? Wir können uns hier nicht mit diesem intellektuellen Konzept begnügen. Wie werden wir also gerettet? Lasst uns die Liste durchgehen. Zunächst heißt es in Johannes 12, Vers 32, dass der Menschensohn erhöht werden würde. Jesus am Kreuz zieht alle zu sich. Nun, nicht alle werden es annehmen, aber alle werden angezogen und können angezogen werden. Er zieht alle zu sich und wirbt um sie. Dann schauen wir hin. Johannes der Täufer sagte, wir sehen das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Schaut also auf den gekreuzigten Christus. Beim Schauen wird im Licht des Kreuzes dann Gottes vollkommenes Gesetz der Liebe offenbar. Wie Christus das Gesetz vollkommen befolgte, seinen vollkommenen, selbstaufopfernden Charakter, wenn ich seinem Gehorsam sehe, wenn ich in das Gesetz der Freiheit schaue, werde ich durch dieses Gesetz selbst verdammt. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, sagt der Apostel Paulus in Römer 3, Vers 20. Und so werden wir überzeugt, wie unähnlich wir ihm doch sind. Doch gleichzeitig verurteilen sein Gesetz und seine Liebe uns nicht nur als Sünder, sondern ziehen uns zu ihm. Ja, die Güte Gottes zieht uns an. Wenn wir dieser Anziehungskraft nicht widerstehen, sagt Römer 2, Vers 4, dass die Güte Gottes uns zu dieser sehr wichtigen Umkehr führen wird. Und das ist ein ganz wichtiger Moment bei diesem Vorgang. Umkehr, wenn wir Buße tun, schauen wir auf Christus und leben für ihn. Und wir erleben, genau wie Jesus es in Johannes 3 sagte, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und so praktiziere ich Glauben und vertraue auf die Verdienste eines gekreuzigten Erlösers. Und weil ich das tue, werde ich gerechtfertigt. Der nächste Schritt ist nicht nur ein erster Blick, sondern vielmehr ein ständiges Schauen und Leben, eine fortwährende Hingabe, um jeden Gedanken in den Gehorsam Christi zu bringen. Johannes 15, Vers 4 spricht über genau dieses Konzept. Der Heilige Geist bringt dann neues Leben in der Seele hervor. Gedanken und Begierden werden unter den Willen Christi gebracht. Das Herz und der Verstand werden nach seinem Bild neu geschaffen. Schließlich können wir sagen, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Psalm 40, Vers 9. Und ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Ihr habt die entscheidenden Schritte darin gehört. Buße und Glauben, beide sind wichtige Bestandteile des Ganzen. Doch wir schauen auf das Kreuz, wir schauen und leben. So möchte ich diese ganze Liste zusammenfassen. Schauen und leben. Und ich opfere all meine liebgewonnenen Götzen. Ich lege sie alle auf den Altar. Das ist Reue. Reue, das hebräische Wort für Reue, Teshuvah, bedeutet wörtlich Umkehr. Erst gehe ich in diese Richtung und ich drehe mich um 180 Grad und ich orientiere mich jetzt an Christus und ich verlasse das Leben der Sünde und schaue auf ihn. Das ist Reue und das Ausüben des Glaubens im Vertrauen auf ihn, dass er in mir Wollen und Vollbringen nach seinem Willen bewirken wird. Wenn ich ihm nicht vertraue, wenn ich versuche, es in meiner eigenen Kraft zu tun, wird es scheitern. Es gibt ein Gleichnis, ein wunderbares Gleichnis, das veranschaulicht, wie wir von hier aus weitergehen können. Es ist das Gleichnis vom Sauerteig und dem Teig. Und es gibt einen Kommentar zu diesem Gleichnis in einem Buch mit dem Titel Bilder aus dem Reiche Gottes. Ich möchte, dass ihr diese Aussage beachtet. Niemand ist so niederträchtig, niemand so tief gesunken, als dass diese mächtige Kraft ihn nicht mehr erreichen könnte, nämlich die Kraft Gottes. Jedem, der sich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut, wird ein neuer Lebenskeim eingepflanzt. Gott möchte die Menschen ja wieder zu seinem Ebenbild machen. Der Mensch ist nicht imstande, sich aus eigener Willensanstrengung heraus von Grund auf zu ändern, denn dazu reicht seine Kraft nicht aus. Wenn wir uns stärker bemühen, unsere Gewohnheiten zu überwinden, wird das nicht funktionieren. Wenn ich es nur fest genug aus eigener Kraft versuche, mich durchzukämpfen und die Zähne zusammenzubeißen. Wisst ihr, wer dabei versucht, die Situation zu kontrollieren? Ich muss die Kontrolle haben. Nur wenn ich loslassen kann und Gott die Kontrolle über mein Leben überlasse, kann ich Heilung und Sieg über die Sünde erlangen. Der Süchtige braucht Hilfe. Man kann es nicht alleine schaffen. Wir leugnen es gerne. Ich kann es machen, ich kann das schaffen. Ja, ich habe Mist gebaut, aber ich werde allein weitermachen. Nein, niemals. Gott sagt, dass seine Gnade für uns ausreicht. Denn seine Kraft wird in uns vollkommen sein. Erst wenn wir erkennen, dass wir schwach sind, sind wir stark in ihm. Das Zitat geht weiter. Bevor das Mehl in der gewünschten Weise verändert werden kann, muss man Sauerteig hinzufügen, also etwas, das völlig von außen kommt. Genauso muss der Sünder die Gnade Gottes in sich aufnehmen, wenn er für das Reich der Herrlichkeit geeignet werden möchte. Alle Erziehung und Bildung, die die Welt vermitteln kann, wird versagen, wenn es darum geht, einen in Sünde verstrickten Menschen in ein Kind Gottes umzugestalten. Die erneuernde Kraft muss von Gott ausgehen. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Verwandlung vollbringen. Jeder, der gerettet werden will, er sei vornehm oder verachtet, arm oder reich, muss sich dem Wirken dieser Macht aussetzen. Es geht weiter. Eine rein äußerliche Wandlung genügt nicht, wenn wir wieder in Harmonie mit Gott kommen möchten. Viele versuchen, sich zu ändern, indem sie die eine oder andere schlechte Gewohnheit ablegen, in der Hoffnung, auf diese Weise Christen zu werden. Doch sie setzen an der falschen Stelle an. Man muss damit am Herzen beginnen. Es ist der Unterschied, ob man sich nur mit schönen Worten zu Christus bekennt oder ob man die Wahrheit mit ganzer Seele aufgenommen hat. Es genügt nicht, die Wahrheit nur zu kennen. Wir können sie besitzen, ohne dass sie dadurch unser Denken verändert. Das Herz selbst muss bekehrt und geheiligt werden. Christus betete, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nun, der letzte Abschnitt dieses Zitats. Die Wahrheiten, die das Wort Gottes enthält, geben Antwort auf die Frage, was der Mensch wirklich braucht. Bekehrung durch den Glauben. Doch sollen wir ihren überaus wichtigen Einfluss gerade im Alltag erfahren lernen und alle großen und kleinen Dinge unseres Lebens von ihnen durchdringen lassen? Ist der Sauerteig der Wahrheit ins Herz gelangt, dann lenkt er die Wünsche, läutert die Gedanken und die Fähigkeit wächst, mitzufühlen und zu lieben. Die Liebe Christi mit ihrer erlösenden Kraft ist in sein Herz eingedrungen, beherrscht all seine Beweggründe und hebt ihn hoch über den verderblichen Einfluss der Welt. Das Studium des Wortes Gottes soll sich auch positiv auf den Umgang mit unseren Menschen auswirken. Das schließt die Mitmenschen ein, von denen wir vorhin sprachen, dass wir in der Lage sind, Frauen mit den geheiligten Augen Christi zu betrachten. Das erfordert eine tiefgehende Reformation, eine tiefgehende Bekehrung, die Einwirkung des Sauerteigs auf den Teig. Für viele von uns ist Religion ein Teil unseres Lebens oder wir nehmen religiöse Wahrheiten als theoretische Wahrheiten auf, aber wir lassen uns von diesen Wahrheiten nicht heiligen. Jesus sagte, dein Wort sei die Wahrheit, die uns heiligt. Heilige sie durch deine Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann habe ich einen praktischen Glauben, eine praktische Religion, die mich tatsächlich umwandelt und nicht nur einige theoretische Konzepte der Wahrheit, die ich glaube, was sogar die Dämonen glauben. Die Dämonen wissen, was die biblische Wahrheit ist. Sie verdrehen sie nur und täuschen andere damit. Aber nur das Wissen darüber wird mich nicht retten. Es ist das Erleben, das mich retten wird. Und ich glaube, dass eine der größten Täuschungen, und zwar nicht nur zur Zeit Jesu, sondern auch in unserer heutigen Zeit darin besteht, dass das bloße Bekenntnis einer Wahrheit, ich bekenne einfach, dass ich glaube. In einer Kirche, in der ich aufgewachsen bin, nannte man das sogar Glaubensbekenntnis. Nun, es ist nichts Falsches daran, unseren Glauben zu bekennen. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen es tun. Aber wird mich das retten? Viele von uns erinnern sich noch an einen Aufruf, als sie 14 waren, oder an die Taufe, als sie 12 waren, oder das Glaubensbekenntnis, oder was auch immer es sein mag. Und wir sagen, das ist meine Rettung, damals. Nein, 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 meine Errettung ist heute. Wie lebe ich heute mit dem Herrn? Lebe ich im Schauen und erlebe ich die Früchte der Gerechtigkeit, wenn ich den Teig, den Sauerteig in meiner Seele wirken lasse? Das ist es, was wahre Religion ausmacht. Wir lesen in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, du liebst die Wahrheit in der Theorie, aber du lässt nicht zu, dass sie dein Leben verändert. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 10 steht, dass diejenigen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, verloren gehen, richtig? Sie gehen verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. In Galater 5, Vers 6 ist von denen die Rede, deren Glauben durch die Liebe tätig ist. Habt ihr also einen Glauben, der wirksam ist? Einen praktischen Glauben, der durch die Liebe wirkt? Deshalb können wir sagen, dass es so etwas wie einen Totenglauben gibt. Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Haben wir also einen Glauben, der Christus wirklich anschaut, wirklich hinblickt und diese Erfahrung empfängt? Und jetzt kommt die grundlegende Frage. Wie üben wir diesen lebendigen Glauben, diesen rettenden Glauben aus? Wie blicken wir beständig auf Christus und leben? Nun, als sündige Sterbliche haben wir gegenwärtig ein verdorbenes Verlangen. Und deshalb brauchen wir ein besseres Verlangen. Wir brauchen ein höheres Verlangen. In der Tat hat Gott bereits die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, heißt es im Prediger. Und so hat Gott in uns ein Verlangen nach heiligem, ewigen, himmlischen Dingen eingepflanzt. Wird dieses Verlangen die Begierden des Fleisches verdrängen? In den Folgen 5 und 6 werdet ihr sehen, wie man das Schlechte durch das Gute ersetzt. Das wird ein wichtiger Teil des Prozesses sein, bis hin zu dem Punkt, an dem wir sagen können, dass die niederen Leidenschaften automatisch von den höheren Kräften der Vernunft und des Gewissens überstimmt werden. Um an diesen Punkt zu gelangen, müssen wir uns selbst schützen. Und noch einmal, es kommt noch mehr Praktisches dazu. Aber wie schützt man die Seele? Wie hütet man die Seele, damit wir nicht diese entwürdigenden Gedanken, Vorstellungen und Handlungen erleben? Was bedeutet es, dies zu tun? Nun, zuallererst sind es drei Dinge. Erstens müssen wir die Heilige Schrift fleißig erforschen. Und zwar nicht nur, um die Wahrheit theoretisch zu entdecken, sondern um Gottes persönliche Verheißung für euch zu entdecken. Höre 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Habt ihr das gehört, Geschwister? Damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wie können wir also der Lust entkommen? Durch die Verheißungen der Bibel, die kostbaren Verheißungen, können wir an der göttlichen Natur teilhaben. Sucht also in der Heiligen Schrift, forsche gründlich, findet die Verheißungen Gottes an euch persönlich. So bewahren wir unsere Seele vor Versuchungen. Denn wenn wir diese Verheißung der Schrift auf den Lippen haben und die Versuchung über uns hereinbricht, ratet mal, was können wir dann tun? Da Gott uns die Augen geöffnet hat für die Wunder in deinem Gesetz, wie der Psalmist in 119 sagt, haben wir jetzt diese wundersamen Dinge und wir können sie beanspruchen, wenn wir sie brauchen, richtig? Zeit mit Gottes Wort zu verbringen erfordert interessanterweise Hingabe, nicht wahr? Andacht, die Zeit der Hingabe. Wisst ihr, was die lateinischen Wurzeln des Wortes für Sucht sind? Die lateinischen Wurzeln des Wortes Sucht ist hingegeben. Wir müssen also unsere Hingabe an unsere Sucht durch Hingabe an Christus ersetzen. Wenn er uns jeden Morgen die Augen öffnet, und wir sprechen hier von einer beträchtlichen Zeit im Wort Gottes, werden wir diese Dinge entdecken, die für uns zu einem praktischen Werkzeug werden, weil wir sie persönlich gefunden haben. Und dann bewahren wir sie in unserem Herzen. Der zweite Schritt lautet, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Wie sündigen wir also nicht? Nicht gegen ihn zu sündigen kommt daher, dass ich das Wort in meinem Herzen behalten habe. Ich habe diese Dinge nicht nur entdeckt, um eine Liste zu erstellen und Gehirngymnastik zu machen. Nein, es ist ein Teil von mir geworden. Ich nehme diese Wahrheiten in mein eigenes Wesen auf. Ich bewahre sie in meinem Herzen. Wenn ich das getan habe, ist es nicht nur eine Theorie der Wahrheit, es ist eine sehr reale Sache. Und dann, wenn die Versuchung kommt, habe ich in 1. Korinther 10, Vers 13 gefunden. Im Kontext von 1. Korinther 10 geht es um die Begierden, denen Israel verfallen war. Wisst ihr, was in 1. Korinther 10, Vers 13 steht? Er lässt nicht zu, dass ihr in Versuchung geratet über das hinaus, was ihr aushalten könnt. Aber er wird für immer einen Ausweg sorgen. Ist das nicht ein wunderbares Versprechen, zu sagen, wenn die Begierden des Fleisches mich bedrängen, wird er mir immer einen Ausweg bieten, denn ich habe das in meinem Herzen. Ich habe es auswendig gelernt. Lernt als Teil dieses Prozesses Verse auswendig. Wenn ihr in Versuchung geratet, habt ihr sie direkt zur Hand und könnt sagen, widerstehe dem Teufel und er wird von dir fliehen. Das ist eine Verheißung, denn ich unterstelle mich Gott. Du kannst sagen, dass er fliehen soll. Ich könnte sagen, weiche von mir, Satan, wie Jesus es sagte. Du hast nicht nur die Dinge Gottes im Sinn, sondern die Dinge der Menschen. Ich gebe euch keine vollständige Liste dieser Verheißung, denn ihr sollt sie erforschen. Ihr müsst in der Heiligen Schrift forschen, denn sie ist für euch da. Gott wird euch die Augen für die Wunder in seinem Gesetz öffnen. Was für eine freudige Erfahrung. Es ist keine Zeitverschwendung. Es ist nicht langweilig. Es ist Gott, der euren Geist erneuert. Und das ist eine großartige Sache. Das ist für jeden und nicht nur etwas, was Prediger, Pastoren und Bibelschüler tun. Das ist für jede Seele, die von Sünde bedrängt wird. Also für uns alle. Wir alle müssen diesen Prozess durchlaufen. Der dritte Schritt in diesem Prozess besteht nicht nur darin, diese Verheißung intellektuell zu kennen, sondern es geht darum, wirklich die Lektion der ständigen Gemeinschaft mit Christus zu lernen. Psalm 25, Vers 15 sagt, dass meine Augen immer auf den Herrn gerichtet sind, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wenn wir also unsere Füße aus dem Netz der Sünde herausziehen und von dieser Sache befreit werden wollen, wo sollen dann unsere Augen sein? Unsere Augen sind immer auf den Herrn gerichtet. Das bedeutet ständig. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Prägt euch diese Dinge ein, bleibt in mir, sagt Jesus. Wie können wir die ständige Gemeinschaft mit ihm erleben? Das liegt daran, dass der Herr immer vor mir ist und unsere Augen immer auf ihn gerichtet sind. In Johannes 5 sagte Jesus etwas Interessantes, das mich sehr faszinierte, als ich es zum ersten Mal las. Er sagte, er könne nichts von sich selbst aus tun. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, sagt er in Johannes 5, Vers 19 und in Vers 30. Er konnte also nichts aus eigener Kraft tun. Und wie viel mehr betrifft das uns? Ich kann nicht einmal aus eigener Kraft zu Gott schauen. In dem Psalm heißt es, dass ich nicht einmal aus eigener Kraft zu Gott schauen kann. Aber Christus hat uns ein gewisses Maß an Glauben geschenkt, nicht wahr? Ohne Christus kann ich nicht einmal atmen. Er ist derjenige, in dem ich lebe und webe. Als Jesus sagte, er könne nichts allein tun, sondern er könne es nur mit seinem Vater tun, gilt Gleiches auch für uns. Wir können aber sagen, hier ist die Verheißung, ich kann alles tun durch Christus, der mich stark macht. Das ist die gute Nachricht. Ich kann alle Dinge tun. Wie viele Dinge? Ich kann alle Dinge tun. Und nachdem diese Verbindung mit Christus jeden Morgen hergestellt ist, können wir sie durch den Tag hindurch mit unseren biblischen Verheißungen und dem Wandel mit Christus bewahren. Viele Menschen haben ihre Morgenandacht, aber den Rest des Tages verbringe ich in meiner eigenen Kraft. Bewahrt diese Verbindung mit Christus. Das ist wichtig, damit ihr nicht in die Fänge des Feindes geratet. Die Aussage stammt aus Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Solange wir leben, müssen wir auf unsere Leidenschaften und Gefühle achten und einen festen Standpunkt vertreten. Wir werden von innen und von außen versucht und wo immer das Werk Gottes Fortschritte macht, setzt Satan alles daran, Umstände zu schaffen, die eine überwältigende Versuchung für die Seele darstellen. Wir sind keinen Augenblick von diesen Angriffen sicher, es sei denn, wir verlassen uns auf Gott und sind durch Christus in ihm geborgen. Wenn wir also nicht lebendig mit Gott verbunden sind, nicht nur am Morgen, sondern den ganzen Tag, werden wir niemals in der Lage sein, der Eigenliebe, der Selbstverliebtheit, der Sünde und der Versuchung zu widerstehen. Wir mögen schlechte Angewohnheiten haben, die wir eine Zeit lang ablegen können, aber wenn wir nicht jeden Augenblick eine ständige Verbindung mit Christus, diese ständige Gemeinschaft mit Christus haben, sind wir dem Feind ausgeliefert und er wird am Ende den Sieg davontragen. Denn wenn ich Christus aus den Augen verliere, bin ich in diesem Moment in der Hand des Feindes. Aber die gute Nachricht ist, dass ich gegen die Angriffe des Feindes völlig sicher bin. Er hat für jeden Ausweg gesorgt, den wir brauchen, wenn ich mit ihm in Verbindung stehe. Er sagt, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn, ich bin die einzige Verteidigung gegen das Böse und er wird da sein. Im Buch Testimonies on Sexual Behaviors lesen wir, du magst jetzt vielleicht nicht deutlich sehen, wie du Rettung von den Sünden erlangst, die so lange gehegt und durch Wiederholung gestärkt wurden. Du magst vielleicht nicht sehen, wie das funktionieren soll, aber deine Errettung ist in Christus und nur in ihm zu finden. Jetzt ist es Zeit für dich. Jetzt ist die goldene Gelegenheit. Du kannst nur in Reinheit wandeln, indem du jeden Augenblick zu Jesus aufblickst, hinsiehst, betest und ihm glaubst. Auch Psalm 1 spricht davon. Er spricht über diejenigen, die im Gericht bestehen können. Er spricht von denen, die die Frucht der Gerechtigkeit haben. Die sind gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen, dessen Blätter nicht verwelken. Was immer sie tun, gelingt wohl. Und wisst ihr, was an diesen Menschen im Psalm 1 interessant ist? Es heißt, dass sie Tag und Nacht über das Gesetz nachsinnen. Den ganzen Tag über kommen ihnen immer wieder Gedanken an Gott in den Sinn. Als Paulus sagte, betet ohne Unterlass, meinte er damit, dass wir den ganzen Tag auf den Knien vor Gott verbringen? Nein! Aber es bedeutet, dass wir die Verbindung zu Gott nie unterbrechen, nicht in unserer eigenen Kraft arbeiten oder unsere Gedanken mit einer Million anderer Dinge füllen. Ich habe euch von der Angewohnheit meiner Frau und mir erzählt, stündlich eine Gebetszeit zu haben. Nur für den Fall, dass ich beispielsweise eine Stunde lang gestresst war und Gott vergessen habe und so eine Stunde lang keine Gedanken an Gott hatte. Es wäre tragisch, eine Stunde lang nicht an Gott zu denken, eine Stunde lang nicht an meinen besten Freund zu denken, der ständig bei mir ist. So ist diese Gebetszeit immer wieder ein Treffpunkt im Laufe des Tages, um bei Gott zu sein. 5. Mose 6 spricht darüber sehr deutlich. Dort steht, sprich über Gottes Gesetz, wenn du dich hinsetzt, wenn du aufstehst und wenn du unterwegs bist. Deine Gespräche sollten mit Gott themengefüllt sein. Wir lesen in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, er, Satan, lenkt sie so, dass die heilige, glückliche Verbindung mit ihrem Schöpfer unterbrochen wird. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, gewinnt die Leidenschaft die Oberhand über die Vernunft und Lust und Laune siegen über Grundsätze. Das gesunde Urteilsvermögen des Menschen geht verloren und es scheint, als könne er nicht mehr vernünftig denken. Wie kommen wir an diesen Punkt, an dem wir von der Versuchung überwältigt werden und nicht mehr in der Lage sind, richtig zu denken? Hier steht, dass Satan die Verbindung zu Gott unterbricht. Abgesehen von Christus fällt mir jemand in der Bibel ein, bei dem diese Verbindung nicht unterbrochen war. Christus verließ sich natürlich völlig auf seinen Vater. Aber es gab einen Mann, vielleicht auch andere, aber einer, der mir besonders in den Sinn kommt. Vielleicht sagt er jetzt, das ist doch unmöglich. Wie kann man eigentlich wirklich den ganzen Tag mit dem Herrn gehen und seine Gegenwart die ganze Zeit spüren? Wirklich? Jemand hat es getan. Er wandelte mit Gott. Wisst ihr, wer das war? Es war Henoch. Er wandelte mit Gott in so enger Vertrautheit, dass er direkt in den Himmel aufgenommen wurde. Ich habe mich in letzter Zeit mit dem Leben von Henoch beschäftigt und dazu ein interessantes Buch mit dem Titel »Lebe wie Henoch« gelesen. Ich möchte das Leben von Henoch leben. Henoch war ein interessanter Mann, weil er nicht nur mit dem Herrn wandelte, sondern auch in den Himmel entrückt wurde, ohne den Tod zu sehen. Er verkündigte das Gericht und das Kommen Christi, wie man im Judasbrief lesen kann. Henoch lebte in einer äußerst bösen Zeit vor der Sintflut und er predigte kurz, bevor die böse Welt zerstört werden sollte. Kommt euch das bekannt vor, Geschwister? Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Die schlimmste Zeit in der Geschichte der Erde, abgesehen von der Sintflut, und eine Zeit, in der wir das Gericht verkünden. Wir verkünden das baldige Kommen Christi. Wir streben danach, mit Christus zu wandeln und wir werden in den Himmel entrückt werden, ohne den Tod zu sehen, wenn Christus kommt. In dieser Hinsicht ist Henoch wie ein Muster für uns. Er ist ein Modell, er ist ein Typus für uns. Wir sind die Erfüllung seiner Erfahrung. Da er ein Modell ist, möchte ich ihn studieren. Ich möchte sein Leben studieren und mich fragen, wie hat er überwunden? Denn wir werden in den letzten Tagen durch das Lamm des Blutes und das Wort des Zeugnisses überwinden. Wenn wir aber nicht überwinden, leben wir nicht das Leben Henochs. Doch dieses Leben wird für die 144.000 in weißen Gewändern in Offenbarung benötigt, um das Siegel Gottes zu erhalten und durch das Blut des Lammes zu überwinden. Wie sah das Leben Henochs aus? Nun, lass uns ein Zitat aus Lebe wie Henoch, Seite 12 und 18 lesen. Seiner eigenen Stärke misstrauend, hängt er seine hilflose Seele an Christus und verlässt sich auf die Stärke des Allerhöchsten. Brüder, so sollen wir es machen. Betet zu Hause in eure Familien, abends und morgens. Betet mit Ernst in eurer Kammer und erhebt während eurer täglichen Arbeit eure Seelen im Gebet zu Gott. So wandelte auch Henoch mit Gott. Er verbrachte viel Zeit in der Einsamkeit mit stillen Betrachtungen und Gebet. So wartete er vor dem Herrn und suchte nach einer klaren Erkenntnis seines Willens. Für ihn war Gebet das Atmen der Seele. Er lebte ganz unter dem Einfluss von oben. Selbst in dieser gefallenen Welt, in der wir uns befinden, mit dem Nebel der Sünde und der Zerstörung um uns herum und auch dämonische Versuchung, können wir sagen, ich werde im Gebet auf Christus schauen und in der Atmosphäre des Himmels leben. Lasst uns mehr lesen. Es gibt noch eine ganze Reihe von Zitaten. Die Beredsamkeit in der Stille vor Gott ist oft sehr wichtig. Wenn der Geist ständig Reizen ausgesetzt ist, ist das Ohr unfähig, die Wahrheit zu hören, die der Herr seinen Gläubigen mitteilen möchte. Ich weiß, dass ich damit versucht werde, zu beschäftigt zu werden. Ich möchte die Wahrheit teilen, ein Missionswerk führen und vieles an Menschen weitergeben, Live-Veranstaltungen organisieren, dazu meine Kinder und all das. Und schon stecken wir im Hamsterrad des Lebens und haben nicht diese Momente der Stille vor Gott. Das ist nicht das Leben Henochs, wenn wir so in unserer schnelllebigen Welt mit immer noch mehr Terminen leben. Wir müssen entschleunigen und zuhören. Gott sagt, du wirst eine Stimme hinter dir hören, die sagt, das ist der Weg, auf dem sollst du gehen. Aber wir hören die Stimme Gottes nicht, weil wir nur mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt sind. Ein anderes Zitat. Viele versäumen, unser heiliges Vorbild nachzuahmen, weil sie so wenig die entscheidenden Züge jenes Charakters studieren. Studieren wir den Charakter Gottes? Wenn nicht, scheitern wir daran, seinem Vorbild nachzuahmen. Viele sind voller geschäftiger Pläne, immer aktiv, aber sie haben keine Zeit mehr und keinen Platz für den göttlichen Heiland, dass er ihnen ein naher, treuer Begleiter sein möge. Sie fragen nicht bei jedem Gedanken und jeder Handlung, ist dies der Weg des Herrn? Täten sie das, würden sie mit Gott wandeln wie Henoch. Wenn wir den Herrn stets vor Augen behalten, unsere Herzen in Dank und Lob zu ihm erheben, dann spüren wir alsbald im Glaubensleben eine fortwährende Frische. Unsere Gebete werden die Form einer Unterhaltung mit Gott annehmen, als ob wir mit einem vertrauten Freund sprechen, und er selbst wird uns seine Geheimnisse kundtun. Oft werden wir das köstliche, freudige Bewusstsein der Gegenwart Jesu haben, und die Glut unseres Herzens wird entfacht, wenn er sich nähert, und mit uns wie einst mit Henoch zu sprechen. Diese Erfahrung möchte ich auch haben. Die Priester und Leiter zur Zeit Jesu brauchten genau solch eine Erfahrung, wie sie Henoch hatte. Sie brauchten ein ständiges Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ein ständiges Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Hört euch das an. Unsere Erfahrung in göttlichen Dingen wird im Verhältnis dazu stehen, wie lebendig unser Wahrnehmungsvermögen für seine Gegenwart ist. Warum in diesem Verhältnis? Das sollten wir näher erklären. Je stärker und lebendiger unser Wahrnehmungsvermögen seiner Gegenwart ist, dass er unser Gefährte ist, desto größer ist unsere Erfahrung in göttlichen Dingen, wie die Überwindung von Sünde und so weiter. Je weniger uns die Gegenwart Gottes, unseres Gefährten, bewusst ist und dass er uns im Leben begleitet, desto geringer unsere Erfahrung in göttlichen Dingen. Das ist so entscheidend, um das Leben Henochs zu leben. Lesen wir ein weiteres Zitat. Aber du sagst, ich fühle das nicht. Das heißt, ich fühle die Gegenwart Gottes nicht. Sage mir, welchen Wert Gefühle haben. Ist das Gefühl stärker als der Glaube, den wir als Vorrecht in Gott üben sollen? Gefühle ändern sich bei fast jedem Umstand, aber die Verheißungen des Ewigen sind ein massiver Fels. Lasst uns unser Haus auf dem sicheren Fundament bauen und unsere Seelen auf dem ewigen Felsen gründen, den Fels des Zeitalters. Tun wir das, dann werden wir merken, dass es uns zur Gewohnheit wird, uns daran zu erinnern, dass wir einen Gefährten haben. Wo wir auch sind, müssen wir mit Gott sprechen. Auf diese Weise wandelte Henoch mit Gott. Er sprach mit ihm. Er bemerkte die göttliche Gegenwart. Henoch besaß Vertrautheit, Offenheit und Aufmerksamkeit. Das ist so erstaunlich. Das ist genau das, was wir in diesem Seminar hören müssen. Henoch wandelte mit Gott. Aber wie kam er zu dieser lieblichen Vertrautheit? Weil sein Geist ständig mit Gedanken über Gott erfüllt war. Wenn er hinausging und wenn er heimkam, waren seine Überlegungen auf die Güte, die Vollkommenheit und die Schönheit des göttlichen Charakters gerichtet. Tell Jesus everything. Lay open before him the secrets of your heart. For his eye searches the inmost recesses. Let me say that one again. Sage Jesus alles. Offenbare ihm die Geheimnisse deines Lebens, denn seine Augen erforschen die innersten Winkel der Seele und er liest deine Gedanken wie ein offenes Buch. Seht ihr seine Offenheit? Wenn Jesus nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht, wenn er nicht eine besondere Schutzwehr gegen die Versuchungen des Feindes ist, wird Satan Macht über deine Gedanken gewinnen und dich von Gott trennen. Ein letztes Zitat noch zu Henoch. Er lebte in einem verdorbenen Zeitalter, als sittliche Verunreinigung ihn reichlich umgaben. Er erzog seinen Geist, in diese Richtung zu denken, und er trug den Stempel des Göttlichen. Also, wie kann ich meine Gedanken kontrollieren? Wie kann ich jeden Gedanken gefangen nehmen, sodass ich immer die göttliche Gegenwart erkenne? Wie bekomme ich diese neue Gewohnheit zu denken, wobei ich erkenne, dass Jesus mein Begleiter ist, dass er mir neue Gedanken gibt, eine neue Bahn für meine Gedanken? Wie überwinde ich die Augenlust? Es wird nicht ausreichen, nur darum zu beten, dass Satan gebunden wird, dass Satan uns nicht absichtlich und persönlich in Versuchung führt oder einer seiner Dämonen wird uns nicht völlig von der Begierde des Fleisches befreien, denn wir haben sie in unserer eigenen Natur. Wir brauchen einen neuen Geist. Wir brauchen einen neuen, einen ganz neuen Menschen. Und deshalb brauchen wir die Folgen 5 und 6, um darüber zu sprechen, wie wir eine Neuschöpfung haben und eine neue Erfahrung machen können. Wir lesen in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Folgendes. Die umwandelnde Kraft Gottes verändert das Herz und reinigt und verfeinert die Gedanken. Wenn man sich nicht darum bemüht, die Gedanken fest auf Christus zu richten, kann sich die Gnade nicht im Leben offenbaren. Der Verstand muss sich auf den geistlichen Kampf einlassen und jeder Gedanke muss sich Christus unterordnen und auf ihn hören. All unsere Gewohnheiten müssen wir Gott übergeben. Und den Schlüssel dazu werden wir in der letzten Folge ansehen. Aber zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat aus Intellekt, Charakter und Persönlichkeit anführen. Unser Verstand muss sich mit reinen, heiligen Dingen befassen. Unreine Gedanken sollte man sofort durch reine, aufbauende Gedanken ersetzen. Wenn man über positive, geheiligte Dinge nachdenkt, lernt man Gott immer besser kennen und unser Geist gewöhnt sich daran, sich mit himmlischen Dingen zu beschäftigen. Gott hat einfache Möglichkeiten, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Seele zugeschnitten sind und ausreichen, sie dem großen Ziel der Erlösung zuzuführen. Nun, Geschwister, wir sind gegenwärtig in einer Falle des Teufels gefangen. Und wir könnten sagen, nun, ich habe versucht, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich habe versucht, sie zurückzubringen und eine höhere und heiligere Sache in Betracht zu ziehen. Aber vergessen wir nicht die Gegenwart Jesu, diesen ständigen Glaubensweg. Wenn ich einige Minuten ohne einen Gedanken an Gott, die Dinge Gottes und die Gegenwart Jesu verbringe, dann öffne ich mich der Versuchung. Wenn ihr jetzt denkt, naja, das scheint einfach zu schwer zu sein und ich habe so oft versagt und ich fühle mich so sehr verurteilt, beschämt und schuldig. Ich möchte mit diesen Gedanken abschließen. Jesus ist der liebende Arzt, der sich über euch beugt und sagt, steht wieder auf, geht voran, lasst es uns nochmal tun. Er wird nie müde werden, das zu sagen. Er wird es immer wieder sagen. Er wird es immer und immer wieder sagen, bis er euch zum Maß der Fülle Christi heranwachsen lässt. Er wird euch vergeben. Er wird euch sagen, steh wieder auf, lass uns das noch einmal machen. Denkt an die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Denkt daran, wie Jesus mit einem Ehebrecher umgeht. Er sagt, ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Stehe auf und sündige nicht mehr. Das ist seine Botschaft an uns heute. Er hat alle Vorkehrungen getroffen, um unseren christlichen Charakter zu vervollkommnen. Er hat es uns versprochen und er wird es erfüllen. Er wird das Werk in uns vollenden. Das ist seine Verheißung. Nehmt sie in Anspruch. Klammert euch daran. Lasst euch nicht entmutigen. Bringt es im Gebet zum Herrn. Was für ein Freund wir doch in Jesus haben.